hinweisen möchte, ist es nicht so sehr mein Ziel, euch mit einer Philosophie bekannt zu machen, oder, sondern euch einfach zu bitten, euch damit auseinanderzusetzen. Ein passiver Zuhörer unterscheidet sich von einem aktiven darin, dass der passive Zuhörer einfach nur eine Information betrachtet, die er von außen erhält. Ein aktiver dagegen wird sich von den Gedanken motivieren, bewegen und zum Teil sogar herausfordern lassen, um angesichts des Neugehörten zu einer neuen Schlussfolgerung oder zu einer neuen Betrachtungsweise zu kommen. Ich habe heute als Thema ein sehr außergewöhnliches Thema gewählt, sozusagen als besser als Eingangspforte in den großen Bereich der Krishna-bewussten Philosophie. Ihr wisst, dieses spirituelle Leben, wie wir es führen, hat ja sehr, sehr viel Tradition. Ist leider im Westen ein kleines Problem aufgetreten, dadurch, dass einfach durch mehr oder weniger, ja, eigentlich unqualifizierte Äußerungen des Krishna-Bewusstseins so ein bisschen in die Ecke gedrängt worden von diesen Neuerscheinungen, diesen neuen Religionen. Religiösen Bewegungen oder sogar Sekten. Bu, bu, bu. Und so. Und deswegen, die meisten Menschen nicht wissen, wie viel eigentlich hinter der Tradition steht. Es ist etwas Gewachsenes durch die Jahrtausende, was eigentlich viele Menschen auf ihrer Suche nach spirituellen Inhalten bleibend geprägt und inspiriert hat. So, ich kann deswegen nur hoffen, ein Tor aufzustoßen heute Nachmittag in den Garten der blühenden Philosophie, der noch immer lebenden Philosophie dieser alten spirituellen Tradition. Und heute möchte ich mit euch durch das Tor der Yogis, der mystischen Yogis, schreiten. Zu Anfang würde ich gerne eine Geschichte aus dem Bhagavatam, dem Srimad Bhagavatam, erzählen über einen Yogi, an der ihr die außergewöhnlichen Kräfte dieser mystischen Yogis verstehen könnt. Aber auch gewisse Fragen werden aufgeworfen in dieser Geschichte. Ich möchte dann gerne kurz zeigen, wie sich die Inhalte dieser Geschichte, also diese außergewöhnlichen mystischen Kräfte, heutzutage mit der Wissenschaft vertragen. Und dann möchte ich zu einigen Prinzipien überleiten, die beim Bhakti-Yoga, das heißt dem, was wir eigentlich praktizieren, von Wichtigkeit ist. Hare Krishna. So, fangen wir an mit Sobari Muni. Sobari Muni war ein Yogi, der unter Wasser sich aufhielt, am Boden des Yamuna-Flusses. Warum war er unter Wasser? Nun, er wollte nicht gestört werden, und unter Wasser gibt es normalerweise keine beschäftigten Menschen. Höchstens ein paar Yogis, wenn überhaupt. So saß er also da und meditierte. Er konnte das, weil er seinen Atem anhielt. Eines Tages nun begab es sich, dass zwei Fische, die er schon beobachtet hatte, direkt vor seiner Nase korpulierten, zu Deutsch Sexualität betrieben. Und als er die Fische so emsig beschäftigt sah, Nachkommenschaft zu erzeugen, wurde in ihm eine Erinnerung wach. Eine Erinnerung an vergangene materielle Freuden. Und der Strom materieller Wünsche fing unkontrolliert in seinem Herzen zu fließen. Das heißt, er wollte auch diese Freuden. Als Folge davon wurde sein Geist agitiert von den Wellen, the waves of desire, den Wellen des Wunsches oder der Begierde. Und er konnte deswegen nicht mehr seine Yoga-Praxis aufrechterhalten. Das heißt, er musste Luft schöpfen. Und so begab er sich schnell an die Oberfläche der Yamuna, um noch gerade rechtzeitig einzuatmen. Er ging dann an Land der Yamuna und begab sich zur nächstgelegenen Stadt Mathura. Dort in Mathura lebte ein bekannter König, der 50 Töchter hatte, eine schöner als die andere. Und er ging zu dem König und sagte, gib mir eine deiner Töchter als Frau. Nun, der König sah den Yogi, der mit Algen bedeckt war. Und ihm war klar, seine Töchter würden mit Sicherheit nicht solch einen unansehnlichen Yogi als Mann haben wollen. Und so sagte er dann, um den Yogi nicht zu vergraulen, konnte ihn also nicht direkt eine Absage erteilen, er sagte, meinen Töchtern steht es frei, sich den Gemahl ihrer Wahl zu wünschen. So hatte er das Problem, Nein zu sagen, auf seine Töchter transferiert. Before I can go on, I just thought to see an English-speaking guest entering. Is this a fact? No?
Yeah.
Yes, it is a fact. I saw you yesterday. Do you follow... can you understand
yes,
German?
English.
Yeah? Okay, then this is kein Problem, wenn ich... let me just check on all of you. Does everyone here understand German, or is there someone who would like to have a translation into English? No? Sabtik? Gut. So, der Yogi wurde also geleitet von dem König in die... das Innere des Palastes vorzuschreiten, wo die Frauengemächer waren. Und als die Prinzessinnen, die auf dem Balkon guckten, wer in den Innenhof eingetreten war, den algenbewachsenen Yogi sahen, kicherten sie und verzogen sich in ihre inneren Gemächer. Solch einen wollten sie nicht haben. Sie sehnten sich nach dem Traumprinzess. Wie sagt man? Prinzen, nach dem Traumprinzen. So, der Yogi konnte natürlich dank seiner Menschenkenntnis verstehen, was die Herzen der Damen bewegte, und kehrte zurück ans Ufer der Yamuna, wo er eine seiner mystischen Kräfte einsetzte, nämlich die Prakamya Siddhi, nach der er eine Form nach Wunsch annehmen konnte. Und so verwandelte er sich in einen wunderschönen Jüngling. In jedem Zentimeter seines makellos geformten Körpers schien der Schöpfer die Perfektion menschlichen Fleisches hineingelegt zu haben. So schön sah er aus. Und als dieser Jüngling, als er mit diesem Körper, diesem Jünglingskörper, in die inneren Gemächer des Königshofes hineinging, da hört man einen Ruf durch die Paläste dringen. Dieser Mann ist geeignet, mein Mann zu werden, sagten alle 50 Prinzessinnen gleichzeitig. Und so heiratete dann der Yogi 50 Prinzessinnen auf einmal. Ihm gelang es, die Sache durch 8 zu teilen, indem er 8 Formen gleichzeitig annahm, mit denen er sich um die Haushaltsangelegenheiten und die immer wachsenden materiellen Wünsche seiner Frauen kümmerte. Am Ende des Lebens jedoch, das ist jetzt wichtig, merkte er, dass er sich damit beschäftigt hatte, seinen materiellen Wünschen nachzugehen. Nun, schon in der Gita steht geschrieben, dass dies, brauchst du was zu spielen, Uwe? Schon in der Bhagavad Gita steht geschrieben, dass dies eigentlich ein Bemühen ist, was zum Misserfolg verurteilt ist. Ich glaube, ihr könnt dem Yogi so ein bisschen nachempfinden. Wenn man materiellen Wünschen nachgeht, ist es gerade so, als würde man flüssiges Butteröl oder Butterfett in ein Feuer hineingießen. Das Feuer wird ja dadurch nicht kleiner, sondern im Gegenteil größer und verlangt noch stärker nach Nahrung. Prassel, prassel, prassel. So ist es auch mit dem Wunschkostüm, dem Wunschdenken des Menschen. Je mehr man drauf gibt, desto mehr will man haben. In Bhagavatam heißt es, da sagt ein Weiser, wenn ich mich nicht mit dem Land zufrieden geben kann, was ich durch drei Schritte bedecke, also genauso viel, wie man braucht, um sich niederzulegen, dann werde ich mich nicht einmal mit dem ganzen Planetensystem zufrieden geben können. Spricht hier von der, sagen wir mal, nichtigen oder der zum Scheitern verurteilten Bemühung, materielle Wünsche durch Objekte dieser Wünsche zufriedenzustellen. So, am Ende seines Lebens war Shobari Muni so zerrissen in sich, so unzufrieden in sich, dass er sich erinnerte an die Zeit, wo er ruhig mit kontrolliertem Geist in der Einsamkeit gesessen hatte, abgeschieden von dem Hamburg, dem Drumherum der materialistischen Zivilisation. Und er verabschiedete sich von seinen 50 Prinzessinnen und er sagte, ich werde mich zurückziehen in die Einsamkeit und den Pfad der Selbstverwirklichung beschreiten. Und so konnte er am Ende doch noch die Kurve kriegen, wie man so schön in Deutsch sagt. So, lasst uns jetzt kurz einmal sehen, wie sich diese Geschichte und ihre sicherlich erstaunlichen Inhalte mit dem, was wir heute in unserer Wirklichkeit für wahr halten, verbinden und koordinieren lässt. Vor einiger Zeit wurde mir ein Forschungsbericht zugeschickt von einer Gruppe von Forschern, die sich mit Yogis und deren Siddhis oder Vervollkommnungen oder Vollkommenheiten beschäftigt hatten und die überprüft hatten, dieser Bericht befasste sich damit. Und zwar fing es mit einfachen Dingen an. Da war ein Yogi, den hatte man unter der Erde vergraben, noch unter der Lehmschicht, also so 10 Meter tief, also sehr, sehr tief. Man hatte ihn vorher Wachs in die Öffnung des Körpers gesteckt, also die Nasen, die Ohren und die unteren Öffnungen des Körpers, um zu verhindern, dass in der Zeit des Experimentes Ameisen in ihn reingingen und ihn innerlich aushöhlten. Dieser Yogi war also mit angehaltenen Atem bei lebendigem Leibe begraben worden für insgesamt ein halbes Jahr, 6 Monate, konnte keine Luft bekommen. Und nach einem halben Jahr war er rausgeholt worden. Sein Körper war kühl, also kalt. Es waren zuerst keine Gehirnwellen messbar gewesen, auch keine Zirkulation, Blutzirkulation. Aber plötzlich dann fing sein Organismus wieder an. Irgendwann blinzelte er dann mit den Augen und nahm sich den Wachs aus den Ohren und sagte, ich habe Durst auf einen kleinen Schluck. Wurde dann ein Saft oder Wasser angeboten. Der hatte also seinen Atem suspendiert, also angehalten, messbar angehalten, so wie es auch Shobari Muni getan hatte. Sobari, in diesem Bericht werden allerhand Dinge aufgeführt. Unter anderem auch eine Fähigkeit der mystischen Yogis, nämlich eine Zuhörerschaft in Illusionen zu versetzen. Es wurde mit objektiver Kamera ein Yogi beobachtet, der Folgendes tat. Der sprach, also der hatte einen Jungen neben sich und dann öffnete sich plötzlich ein Seil, also ein Korb oder ein Seil kam aus dem Korb heraus. Der Junge ging das Seil hoch, verschwand in einer Wolke, die sich oben über dem Seil bildete. Dann nahm der Yogi seinen Säbel, hackte in die Wolke hinein und es regnete zuerst Finger, dann Füße und dann schließlich ganze Arme daraus. Und die Zuschauer fielen reihenweise in Ohnmacht. So, als man dann mit der Kamera den Film an der Kamera anschaute, sah man lediglich einen grinsenden Yogi mit einem ebenfalls grinsenden kleinen Jungen neben sich und einem geschlossenen Korb, während die Touristen und auch das Kamerateam, was diesen Film nahm, also sich übergab und Schwierigkeiten hatte mit der Verdauung. Das ist eines der mystischen Fähigkeiten der Yogis, die dort analysiert wurde. Ich wollte also nicht verzichten auf ein bisschen Humor heute. Es gibt aber sehr interessante Dinge noch. Die vedischen vor 50 Jahren kam in Benares ein Artikel heraus, ein Zeitungsartikel, den ich in einer Ablichtung sah, von einem gewissen Trilinga Swami. Dieser Trilinga Swami saß splitterfasernackt auf einer Straßenkreuzung in Benares. Die Leute, die dort zu der Zeit wurde Benares als eine Touristenattraktion erkannt und die indische Regierung veranlasste den Yogi, also durch die Polizei, diesen Ort zu verlassen, weil das nicht besonders gut aussehen sah. Stellt euch mal vor, wir würden hier auf dem Kuhdamm jemand haben, der splitterfasernackt da rumsteht. Es würde auch nicht so gut sein für die Amerikaner, die würden denken, die Deutschen sind Wilden so weiter, denken sie ohnehin schon. Stimmt vielleicht auch zu einem gewissen Teil. Zivilisationswilde. Jedenfalls, die entfernten ihn und brachten ihn ins Gefängnis. Aber jedes Mal kam er wieder aus dem Gefängnis heraus. Er war dann wieder an seinem bevorzugten Sitzplatz. So, nachdem sich das fünfmal wiederholt hatte, ging also jemand in die Gefängniszelle, also neben die Gefängniszelle und lauerte dem Yogi auf. Und was sah er? Der setzte sich hin und meditierte ein bisschen und plötzlich wurde sein Körper so klein wie der Körper einer Hausmaus. Und dann lief dieser Yogi mühelos, ohne sich mit Schlossknacken und solchen grobstofflichen Sachen beschäftigen zu müssen, unter der Tür hindurch zu seinem bevorzugten Sitzplatz und setzte sich dort wieder nur vom Wind bekleidet nieder. Das tat er. Hier nahm der Yogi also eine weitere Fähigkeit an, die beschrieben wird. Nun, ich möchte nicht jetzt die ganze Vorlesung erfüllen mit diesen Geschichten, die auch in unserer Wirklichkeit stattfinden, sondern euch gleich schnurstracks sagen, welche 8 Vollkommenheiten ein mystischer Yogi annehmen kann. Es gibt 8 Siddhis. Die erste Siddhi ist, dass man leichter werden kann als das Leichteste, als eine Feder zum Beispiel oder als ein Gas, und somit schwerelos reisen kann. Die zweite CD ist, dass man schwerer werden kann als das Schwerste, wie ein Berg zum Beispiel oder sowas. Dann, dass man verschiedene Formen annehmen kann. Also bis zu 8 Formen kann der Yogi annehmen. Ihr erinnert euch an Subari Muni, der sich um seine 50 Frauen irgendwie zufrieden zu halten, in 8 Formen erweiterte. Dann gibt es die Fähigkeit, andere unter seine Kontrolle zu bringen. Dann gibt es die Prakamya Siddhi, das heißt, dass man sich Dinge besorgen kann, die man will. Srila Prabhupada, also mein spiritueller Meister, hatte erzählt, dass sein Lehrer, also nicht sein spiritueller Lehrer, sondern ein Lehrer in der Schule, der dort anscheinend unterrichtete, ihm gesagt hatte, dass er einen solchen Yogi noch gekannt hatte. Und zwar war dieser Lehrer zu dem Yogi gegangen und hatte der Yogi hatte gesagt, was möchtest du denn essen jetzt? Und der Lehrer hatte gesagt, Granatäpfel aus Kabul, bitte. Die schmecken so gut. So, die wachsen nicht in Indien, Granatäpfel. Zumindest nicht aus Kabul. Und der Lehrer sagte daraufhin, geh in den nächsten Raum, und da waren dann die Granatäpfel schon da. Also ganz frisch gepflückt, mit frischen Blättern noch. Und das werden sie gerade abgeholt. Man findet das auch, ihr habt es bestimmt schon im Fernsehen gesehen, es gibt einen Satya Sai Baba aus Südindien, der auch Dinge manifestiert, darunter auch Rolex-Uhren, falls man... nicht? Prakamya Siddhi nennt sich das. Die Yogis entmaterialisieren die an einem Ort und bringen sie dann und materialisieren sie, und dann hat man eben eine Rolex. So, das waren jetzt 6 CDs. Eine 7. ist, dass man den Gesetzen der Natur widersprechen kann. Und die 8. CD ist, dass man eine Form annehmen kann auf Wunsch, wie sie einem gefällt. Es wird in den alten Schriften beispielsweise von 2 Yogis gesprochen, die sexuellen Freuden genießen wollten. Da sie nun jedoch im Zölibat lebten, war dies nicht möglich, in dem Körper zu tun, den sie hatten. Und so nahmen sie dann die Form an von einem Hirschen und einem Hirschkalb. Sie wollten tierisch Sexualität genießen, praktisch, und taten das in dieser Form. Yes, das ist das sind also die 8 mystischen Fähigkeiten, die Yogis erlangen können, nachdem sie ein Leben voller Bußen und Entsagung praktiziert haben. Diese Fähigkeiten sind zu einem großen Teil, wie ich eben gesagt hatte, auch von modernen Forschern verifiziert worden oder gemessen worden, und sind also da. Die gibt es. Nun, wir in unserem spirituellen Leben im Tempel werden oft darauf angesprochen, was unsere Einstellung zu diesem mystischen Yoga ist. Und ich möchte sehr gerne heute darauf antworten. Ich hatte gestern auch im Auto ein Gespräch mit einem Freund Krishnas über dieses Thema und ihm versprochen, hierzu etwas zu sagen. Und ich möchte gerne antworten in Form einer Geschichte, die erzählt wird von Srila Madhvacharya, die dann wieder auftaucht im 15. Jahrhundert in den Lehren Chaitanya Mahaprabhus. Und ich glaube, mit dieser Geschichte am besten darauf eingehen zu, auf diese Frage eingehen zu können, wie stehen wir also zu den erstaunlichen Ereignissen der mystischen Yogis. Die Geschichte handelt von einem Mann, der in die Fremde geht und nach einer langen Reise zu Hause, also nach Hause zurückkommt. Als er zurückkommt, erfährt er dann sehr zu seinem Leidwesen, dass seine Eltern gestorben sind. Was ihn aber unter anderem jetzt neben diesem Trennungsschmerz von den Eltern stört, ist, dass er weiß, dass seine Eltern einen großen Schatz haben einen Schatz, den sie ihm geben wollten. Und er weiß nicht, wo der ist. Er kann ja theoretisch überall vergraben sein, sagte er sich. So geht er also zu einem Astrologen. Der Astrologe wird befragt und sagt ihm dann, ja, du hast einen großen Schatz. Der Schatz ist gerade ganz in deiner Nähe. Er ist unter dem Haus gegraben, in dem du lebst. Aber, sagt der Astrologe, wenn du nach ihm gräbst, komm, grabe nicht von Norden. Warum nicht? Fragt der Mann. Weil da liegt eine große Python, die Menschen vertilgen kann. Die wartet nur drauf, dich zu verspeisen. Und sagt der Astrologe, komm bloß nicht von Süden. Warum nicht? Ja, da ist ein Hornissennest. Wenn du da ansetzt, wirst du die Hornissen agitieren und die werden dann über dich herstürzen und dich erbeißen. Komm auch nicht von Westen. Im Westen, da lauert ein Gespenst auf dich. Das wird dir den Geist total verwirren. Nur vom Osten. Von da kannst du graben und dann wirst du des Schatzes gewiss sein. So, der Mann tut das, hebt den Schatz und lebt in Wohlstand und Frieden. Diese Geschichte ist eine Analogie auf das Suchen des spirituellen Menschen nach einem spirituellen Schatz, nach seinem eigentlichen Wert im Leben. Viele Menschen heutzutage sind von einem großen zivilen Unbehagen erfüllt. Ich hab allein mal zufällig vor, weiß nicht mehr, 3 Wochen oder so, eine Studie aus amerikanischen Schulen gehört. Und zwar wurde dort untersucht, was die Lehrer vor 30 Jahren an ihren Studenten auszusetzen hatten, an ihren Schülern auszusetzen hatten. Und da war als erstes Delikt, dass die den Kaugummi unter den Tisch klebten. Und dann ihre Butterbrote nicht aufaßen. Das war das Zweite. So heute, dann hat man mal das eine Studie gegenübergestellt, womit heute die Lehrer zu kämpfen haben. Und es ist das Erste, dass die Kinder sie aggressiv zusammenschlagen. Das ist das Erste, was er nicht mögen. Und dann die ganze Promiskuität, also der Kindersex auf den Klos. Das fanden die auch nicht gut. Also ihr seht also, wie innerhalb 30 Jahren an dieser wirklich sehr spezifischen Studie, das, was Lehrer an den Schülern auszusetzen haben. Ihr seht, an diesem ganz kleinen Reiskorn aus dem Topf der Gesellschaft, wie sehr sich innerhalb 30 Jahren Dekadenz oder Degeneration also verbreitet haben. So ein Mensch heutzutage, das ist eben diese interessanteste Zeit, es ist fast die liebenswürdige Zeit für einen Abenteuerlustigen, ja, das ist 1992, für einen Abenteuerlustigen in der Geschichte der Menschheit. Da gibt es auf der einen Seite so unglaublich materialistische Züge, wo man einfach sagt, also jetzt, ich habe vor einer Woche mal wieder den Spiegel gelesen, nur mal, um nicht so weltentfernt durch die Gegend zu schweben. Und habe nach also einer halben Stunde gesagt, genug, weg mit dem Mistpapier. Nicht, weil ihr könnt das vielleicht auch mal praktizieren. Das ist, es ist direkt entmutigend dekadent heutzutage, nicht? Und wenn man dann von diesen Politikern mit ihrem schwülstigen Grinsen allein nur ein Schatten erwischt von denen, dann reicht es einem schon wieder für eine Woche. Die sagen, neues Programm, alles wird besser, und da lügen sie hinter ihrer Unterwäsche wie geschmiert. Ist also schlimm. Aber auf der anderen Seite, parallel dazu sind so eigentlich positive Umschwänge. Das sage ich jetzt nicht mit unschuldig blauen, naiven Lächeln in die Decke hinein, sondern das stimmt. Leute wissen um die Ewigkeit ihres Seins, sie wissen um die Reinkarnation. Es gibt viele Leute, die überhaupt nicht einverstanden sind mit den brutalen Essgewohnheiten aus dem 20. Jahrhundert, also Fleisch essen und dergleichen mehr. Es gibt Leute, die schon sehr bewusst sind über viele Dinge und auch positive Alternativen anstreben parallel dazu. So, also ein großes Suchen wird anscheinend dann immer stark, wenn Maya oder die illusionierende Energie die Lebensumstände völlig schwarz und materialistisch einfärbt. Dann gehen Leute und wollen ans Licht des spirituellen Erkenntnis hingehen. Und das ist die Situation heute, die nochmal eine Nummer stärker in der Stadt ist wie Berlin, wo auch so Extreme da sind. Berlin war immer so ein Schmelztiegel der Emotion. Auf der einen Seite sieht man die Juppies in die eine Richtung hinweg juppen, auf der anderen Seite sieht man immer mehr Menschen, die wirklich ernsthaft nach spirituellem Leben forschen. Und für diese Menschen möchte ich gerne diese Analogie aus den Schriften umsetzen, Hare Krishna, erklären. Der Weg von Norden, Osuka, wo die Python liegt, ist der Weg des mystischen Yogas. Im mystischen Yoga geht es in erster Linie darum, eine bestimmte Kraft zu erwecken, zu transformieren und zu erheben, nämlich die Kundalini-Shakti. Jeder von uns kennt die schon Kundalini-Shakti, wenn sie ganz unten in dem untersten, auf der untersten Ebene ruht und kaum erweckt wird. Es ist die Kraft, die erfahrbar wird während des Orgasmuses. Sie ruht zu der Zeit im Muladhara Chakra, das ist ein Energielevel, der ungefähr dort im Steiß situiert ist. Es ist ein subtiler Level. Zur Zeit des Orgasmus kommt diese Kraft heraus. Dann vergessen Menschen alles, selbst das Zähneputzen, werden völlig von dieser Kraft überwältigt tun auch Dinge, die viel Körperanstrengung erfordern. Yogis nun verstehen durch das Einhalten des Zölibates diese Kraft eben nicht auf dieser Ebene zu belasten, sondern sie sorgsam zu transformieren und sie schließlich über die höheren Chakras hochzuheben. Und wenn sie dann in den oberen Chakras haben, gewinnen sie eine unglaubliche Kraft, die sie wirken können. Ihr alle habt bestimmt von dem Satz gehört, der Geist Mind over Matter, der Geist steht über die Materie. Die Yogis können diese Kraft, diese subtile Kraft, die erweckt ist, richten und zum Teil den Naturgesetzen widersprechen, je nachdem wie weit sie entwickelt sind. Doch bei diesem mystischen Yoga-Pfad gibt es eine große Gefahr, und das wird eben mit der Analogie der Schlange, die im Norden wartet, ausgedrückt. Diese Gefahr ist, dass man von dieser Kraft verzehrt wird, dass man sie irgendwann nicht mehr richtig dirigieren kann. Und so gibt es gerade unter Yogis viele Unglücksfälle. Insbesondere möchte ich hier ein Wort der Warnung aussprechen für Menschen im Westen, die ohne richtig angeleitet zu werden mit irgendwelchen Kundalini-Yoga-Praxisen da rum experimentieren. Sehr oft ist gesehen worden, dass diese Menschen psychisch sehr gestört werden, sehr egozentrisch, sich ihre Lebensbild oder ihre Wirklichkeit verengt auf nur das Ego und seine kleinlichen Zufriedenstellungen. Aber von da geht es dann tiefer weg in richtige Fälle von Schizophrenie und dergleichen mehr. Das ist sehr häufig vertreten und eines der Gefahren, die auftreten können bei jemandem, der eben so New Age-mäßig damit herumspielt. Dann gibt es der zweite Herangehensweg. Das ist eigentlich der Weg, mit dem ich am liebsten hätte angefangen. Das ist der Weg der Materialisten, den wir heute sehr oft finden. Der Weg aus dem Süden. Ihr erinnert euch, im Süden war das Hornissennest. Mit diesem Vergleich soll das Karma-Yoga angesprochen werden. Ein Weg, wo man versucht, durch eigene Bemühung, durch eigenes Tun zu versuchen, seine Lebensumstände zu verbessern. Ich baue mir jetzt noch ein Haus und dann geht es mir gut. Oder ich richte mir noch meine Wohnung ein in Berlin-Spandau, dann geht es mir gut. Oder ich mache noch eine Reise nach Neckermann in das Paradies, Paradiesstrände in der Adria, dann geht es mir gut. Viele Materialisten haben immer diese materiellen Interessen, und wenn sie sich in die Quere kommen, dann beißen sie sich und stechen sich, wie man es eben in einem Hornissennest findet. Ihr braucht nur an die schöne Adria zu gehen. Nach Kroatien kann man jetzt nicht mehr so gut gehen, sagt man. Dann kann man ja noch nach Italien gehen und da am Strand von Rimini zu liegen mit den ganzen anderen deutschen Touristen, die da total agitiert in der Sonne braten. Ist also wie in einem Hornissennest. Rainer, du hast schon viel erlebt im Leben. Du kannst das, glaube ich, bestätigen, diese Touristenplätze. Heavy. Oder in einer Stadt, so eine Stadt wie Berlin ist ja auch ein absolutes Hornissennest, wo jeder rücksichtslos seine Interessen durchsetzen will und ein absolutes schmutziges Geschäft im Betrieb ist, was die Wohnungen betrifft. Gerade wer hier in Berlin eine Wohnung sucht und mit den Maklern zu tun hat, kann euch ein Lied davon singen. Das ist ein Hornissennest ohnegleichen. Das war der Weg von Süden. Ich möchte das aber nicht so salopp abfertigen, diesen Weg. Hat auch Tradition, auch in unserem Abendland. Man spricht dort im Christentum von dem Werketun und dem gegenübergesetzt dem Evangelium. Ein Mensch, der den Weg des Werketuns nimmt, glaubt also durch seine eigenen frommen Tätigkeiten, sich so rein kalvinistisch seinen Weg in den Himmel hinein zu legen, während die Leute, die ans Evangelium glauben, mehr so ein bisschen salopp und Voltaire-mäßig das Ganze anfassen und Liebe, Liebe, Liebe predigen. Also, es taucht überall auf. Karma ist auch in der indischen Geisteswelt sehr beschäftigt, wo Leute ganz gezielt Brunnen ausgraben, Spenden geben und eben fromme Werke tun, damit sie die himmlischen Planeten erreichen, um den Soma, das Soma-Elixier zu trinken, was ihnen eine unglaubliche Sinnenpräsenz und Geistespräsenz gibt. Dann gibt es den Weg von Dhyana. Dieser Weg ist der Weg der intellektuellen Spekulation. Misli, denken, denken, denken. Man versucht auf diese Weise, das war ein jugoslawisches Wort, Misli. Man versucht auf diese Art und Weise seine Situation zu verbessern. Das ist der Weg des Jnana-Kandas. Hier ist eine Gefahr, dass man auf diesem intellektuellen Weg überkommen wird, überwältigt wird von seinen eigenen Spekulationen, die einen wie ein Geist erfassen. Hare Krishna. So, mit dem Aufgehen des Vorhanges möchte ich jetzt auf den Weg des Ostens eingehen, nämlich den Weg der Bhakti oder der Bhakti, des Bhakti-Yogas. Der Weg des Bhakti-Yogas unterscheidet sich von allen drei genannten darin, das eine besondere Kraft einsetzt. Der mystische Yogi, der versucht durch das Kontrollieren der Naturgesetze seinen Aktionsradius zu erweitern. Der Jnana-Yogi versucht durch Spekulation und durch das Erwerben von Wissen seinen Aktionsradius oder zu erweitern. Der Karma-Yogi versucht durch das Ausführen von guten Tätigkeiten seinen Aktionsradius zu erweitern. Doch alle, ob nun Yogi, Karmi oder Jnani, bleiben beschränkt. Nun, der Bhakti-Yoga-Pfad zielt darauf hin, eine ganz andere Kraft als die eigene Kraft anzuzapfen. Wie schnell, um das ein bisschen begreiflich zu machen, möchte ich gerne in einer kontemporären Sprache oder mit Begriffen hantieren, die ihr kennt. Wie schnell kann ein Mensch laufen? Wie viele Stunden, Kilometer?
37?
Dann ist es aber ein schneller. Kann er das aufrechterhalten für eine Stunde oder ist das so ein 100-Meter-Sprinter? Ein 100-Meter-Sprinter. 20? Könnte ich als Untrainierter so schnell laufen? Wahrscheinlich nicht, nur als Trainierter. Wie viel würde ich denn schaffen?
15?
Ich bin eigentlich sehr schnell. Eine Stunde, ja, kein Problem. 16 vielleicht? Ja, oh, danke. Also 16 Stundenkilometer. So, sagen wir mal 16 Stundenkilometer. Man könnte jedoch durch bestimmte Hilfsmittel auch schneller gehen. Also durch Sprinten schafft man vielleicht, wenn man richtig schnell wird, so 20 Stundenkilometer. Man könnte jedoch auch ein Fahrrad nehmen und mit dem Fahrrad würde man wie viel schaffen? Wie bitte? Was? No. 100? Aber mit einem ganz... Zwischen 50 und 60. So, Yoga kann man vergleichen, dass man ein Fahrrad nimmt, um sich mit eigener Kraft fortzubewegen. Im materiellen Leben bewegt man sich so 16 Stundenkilometer und durch Yoga kann
kann man also durch eine bestimmte Technik und durch bestimmte Hilfsmittel, darüber zu sprechen, wäre auch vielleicht mal interessant, aber das werde ich nicht in diesem Vortrag machen können, seine Fähigkeiten verbessern und so werden wie ein Fahrradfahrer. Ich möchte euch aber einen Quantensprung vorschlagen. Ich möchte euch eine Methode verraten, wie man 700 Stundenkilometer schafft. Man geht zum Flughafen, setzt sich rein in so eine Kiste und fliegt ab. Da ist es also nicht mehr die eigene Kraft, sondern die Turbinen, die angeworfen werden und die einen in Gang setzen. Und das ist eigentlich das entscheidende Prinzip im Bhakti-Yoga. Gestern wurde ich gefragt, wie steht ihr zu mystischen Kräften? Wir sind sehr davon begeistert, aber nicht zu unseren eigenen. Denn eigene Kräfte bleiben aufgrund der Bedingtheit des Lebewesens immer begrenzt. Selbst wenn wir Mittel und Wege finden, sie den Rahmen ein bisschen nach hinten zu drängen, bleiben wir doch begrenzt. Bhakti-Yoga ist der Pfad der Kraft, der Urdhva-Pundra in Sanskrit, wo man sich mit der höchsten Persönlichkeit Gottes verbindet. In den Sanskrit-Schriften wird da interessante Dinge zugesagt. Es heißt Mahatmanas Tumang Pakta Devin Prakritim Ashrita Bhajantyanan und wird durch die Barmherzigkeit des Höchsten erhoben aus diesem Ozean von Geburt und Tod und wieder zurückgebracht in seine ewige spirituelle Region oder Situation, nämlich in die spirituelle Welt. Und das ist etwas, was selbst den mystischen Yogis nicht möglich ist. Auch einem mystischen Yogi begegnet irgendwann einmal der Tod und dann ist er vor seine Grenze gestellt, die er überspringen muss nach den Gesetzen der Natur, also nicht überspringen, sondern er muss dann durch den Tod hindurchgehen und einen neuen physischen Körper, der wieder alt wird, krank wird und wieder stirbt. Der Bhakti-Yoga-Vorgang nun durch das zu Hilfe nehmen einer anderen spirituellen Kraft kann selbst diese Grenze hinter sich bringen. Und deswegen wird er eigentlich als der höchste Yoga-Pfad bezeichnet. Ich möchte gerne meine Ausführungen heute enden mit einer kleinen Illustration aus dem Jahre 1992, die ich gerne Ivan widmen möchte. Es wurde mir vor einiger Zeit ein Brief geschrieben und fand ich wirklich interessant und möchte ihn euch jetzt im Inhalt wiedergeben. Es handelte von einem serbischen Taxifahrer in Kroatien. Ich weiß nicht, ob sich jeder hier mit der Tagespresse herumschlägt. Serbien, also Jugoslawien war ein Bereich, ein Land und dann haben sich Kroatien, das ist ein Teil Jugoslawiens getrennt von den Serben. Die Serben haben das aus politischen und wirtschaftlichen Gründen nicht geduldet und haben dann einen Krieg angefangen, der heute immer noch wütet. Noch immer hat Serbien Kroatien nicht akzeptiert als ein eigenständiges Land. Und es gab da also, inzwischen gibt es schon 24.000 Tote. Ich weiß das, weil ich öfters in Serbien bin und so in der Höhle des Löwens herummarschiere. Da war also ein serbischer, ihr müsst verstehen, das ist vermischt. Es gibt Kroaten in Serbien und natürlich auch Serben in Kroatien. Und dieser serbische Taxifahrer wurde von seinen kroatischen Nachbarn nicht mehr geschätzt, aufgrund dieser Landesteilung. Und die wollten ihn also loswerden und hängten ihn dann eine Verschwörung an. Sie meldeten der kroatischen Polizei, dass dieser Taxifahrer mit den Chetniks zusammenarbeitete. Die Chetniks, muss man auch wissen, um die Geschichte zu verstehen, sind serbische Nationalisten, die sehr brutal gegen die Kroaten und die Bosnier und die und den Rest der Welt fast vorgehen. Es sind so was wie Nazis in Deutschland, aber sehr militante und vor allen Dingen so, die haben so ein, ja, sind so, ja, von gesellschaftlichen Milieus, die sehr low class sind, also oft betrunken und so. Ich hoffe, hier ist kein Chetnik da, der mich dann umbringen wird danach. So. Die haben also die Kroaten niedergemetzelt und bei lebendigem Leibe schlitzen die Leute aus und holen den Frauen die lebenden Embryos aus den Mutterleiben und werfen gegen die Wände. Es ist also ganz... wie im Horrorfilm sind, gehen manche von denen vor. So, als die kroatische Polizei das hörte, wollten sie diesen Taxifahrer exekutieren, wie sie das machen. Die sind da auch rücksichtslos, das geht ganz schnell, ohne viel Verhör. Und haben jetzt als erstes den, und haben jetzt angefangen, den zu foltern erstmal. Aber der hatte vor 4 Tagen die Bhagavad Gita gekriegt. Oder so. Und hat jetzt aus Seelennot angefangen, Hare Krishna zu chanten, so wie er das erinnerte. Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Rama Rama. Und so. Er konnte das nicht so schön wie ihr, weil er das nicht geübt hatte. Aber versuchte also jetzt irgendwie, weil er hatte gehört, das ist gut. Das war ihm noch irgendwie in Erinnerung von der Lektüre. Und die kroatische Polizei hörte jetzt also auf, ihn zu foltern und sagt, was sagen Sie denn da die ganze Zeit? Ja, es ist sicherlich viel dramatischer. Ich will euch die Dramatik hier ersparen. Also ihr könnt euch das selber ausmalen. Ich chante jetzt Hare Krishna. Das heißt es Antakale, also das, woran man denkt zur Zeit des Todes, dort geht man hin. So, die Polizei hat ihn dann entschuldigt, was also nie vorkommt. Die haben schon seinen Freund nur aufgrund dieses Verdachtes umgebracht. Alles, was er machen musste, ist den Freund das Grab ausschaufeln, sodass der Freund dann da reingeworfen wurde. Auch sehr dramatisch, ich weiß. Aber er, der eigentlich das Ziel der ganzen Kampagne gewesen war, wurde verschont. Ich möchte, dass diese Geschichte ist also für mich selber, als jemand, der in diesem Land halt mal gepredigt hat, ein sehr überzeugendes Beweis dafür, wie Krishna tatsächlich seine Devotees oder auch Leute, die sich nur mit dem spirituellen Leben beschäftigen, beschützt. Das ist eine andere Kraft, die da wirkt, die sich keiner, die man sich nicht materiell erklären kann, die einfach das Einwirken Gottes ist. Und das ist eigentlich dieser Pfad der Kraft. So, ich bin jetzt ans Ende gekommen. Entschuldigung, der du gerade rausgehst, nimm doch noch was zu dir. Wir essen, es gibt gleich ein Festmahl. Oh ja, aber bleib noch da für das Festmahl. Ja, gut, ja, gut, mach das, ja, das stimmt. Das ist so. Ja, Hare Krishna, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es hat mich sehr gefreut, euch mit diesen Themen in Kontakt zu bringen. Bitte fangt an, auch den Pfad des Bhakti-Yogas zu gehen. Und die Zweifler unter euch, befasst euch erstmal damit, bevor ihr es blind bezweifelt. Man soll es ja auch nicht blind akzeptieren, aber auch nicht blind bezweifeln. Und macht so echte Fortschritte im Leben. Dieses Bhakti-Yoga ist nicht ein Luxus, irgendein esoterischer Spleen, den sich so ein paar avantgardistisch denkende Hare Krishnas leisten können, die von der Realität nichts mehr zu wissen brauchen. Nein, Bhakti-Yoga kann man auch praktizieren in seiner eigenen Situation. Dort, wo man lebt, kann man diesen Pfad der Kraft beschreiten und eine spirituelle Kraft auftanken, die einen dazu verhelfen wird, tatsächlich eine Erfahrung Gottes zu machen. Was ist das Leben ohne eine Erfahrung von Gott? Ist es einfach ein ameisenhaftes dahin arbeiten und dahin eilen, ohne viel Sinn und Inhalt? Wenn wir hier Ameisen einladen und bitten sie, vorausgesetzt, sie könnten sprechen, uns zu erzählen, was in diesem Raum vor sich gehen würde, dann sagen sie, hier sind überdimensionale Gorillas, die sitzen, denn Menschen sitzen auf Stühlen. Wenn wir sie sonst noch nach Eindrücken fragen würden, würden sie nicht viel kommentieren können. Sie haben nicht ein großes Bewusstsein, weil ihre Sinnes- und Verständnisebene sehr, sehr begrenzt ist. Genauso ist es mit uns bedingten Seelen. Wir haben auch sehr eingeschränkte Sinne und ein sehr begrenztes Verständnis nur. Wir krabbeln wie kosmische Ameisen auf dem kosmischen Körper des Herrn, ohne einen Kontakt zu ihm herzustellen. Stellt euch vor, eine Ameise würde den Arm hierauf kraxeln und sie würde, ich schwitze vielleicht ein bisschen von der guten Musik, die wir gemacht haben vorhin, und sie würde da durchgehen und würde sich vorkommen wie im Amazonas. Die Haare wären in der Wirklichkeit der Ameise Bäume und die Haut, die so ein bisschen perspiriert, wäre so ein Dunstgegend, eine Amazonas-Dunstlandschaft. Das wäre ihr Verständnis. Die hätte keine Möglichkeit, mit mir zu kommunizieren und ein nettes Gespräch über Nahrungsmittel anzufangen, zum Beispiel. So ist es auch mit uns. Durch unsere eingeschränkten Sinne sind wir nicht in der Lage, mit Krishna zu kommunizieren. Der Bhakti-Yoga-Prozess nun setzt da ein, dass die Sinne geläutert werden, bis wir schließlich dazu kommen, Krishna zu sehen, Krishna zu hören, Krishna zu schmecken. Alle fünf Sinne. Das nennt man dann Ekstase, wenn alle fünf Sinne mit der Gottesverwirklichung überwältigt sind. Nicht? Weil der Krishna sehr überwältigend, die Verwirklichung ist sehr überwältigend und auch direkt, also sehr beglückend auch. Ja, Hare Krishna, wir möchten hier jetzt enden. Habt ihr hierzu noch Fragen zu dem zu den Themen, die wir angesprochen haben heute? Während ihr euch die Frage überlegt, möchte ich gerade Christian bitten, mal rauszugehen und zu gucken, wie weit unser Festmahl geraten ist. Und mir dazu sagen, wann, und uns zu sagen, wann wir das dann essen können. Ja. Mhm. Sind Fragen da? Ja. Petra, nicht? Mhm.
Ich habe noch eine Frage zu dem Weg des Südens.
Ja.
Das waren ja die Lehren von Jesus, die vielleicht angesprochen haben. Dass man die, also diese Lehre,
Nein, ich wollte sagen, dass es im Christentum zwei Wege gibt. Den Weg des Werketuns, um eine völlige Dekadenz davon zu sagen, möchte ich dir einen christlichen Vers aus dem Mittelalter sagen. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Nicht? Das war also eine Zeit lang so, dass man dieser Weg bedeutete, wenn man also ordentlich bezahlt zur Institution, dann geht's einem gut, nicht? Dann kommt man aus der Hölle raus. Auch dann kann man leben wie ein
Ein Stachelschwein. Demgegenüber steht der Weg, des Evangeliums, den Weg, den Jesus gelehrt hatte, der sehr ähnlich dem Bhakti-Weg ist. Nicht? Dass man nie versteht, nicht durch eigene Bemühungen kann ich, sondern durch die Mercy, durch die Barmherzigkeit von Jesus. Nicht? Ja, ich kenne immer diese sehr extreme Äußerung aus verschiedenen. Es tut mir leid, aber es gab diesen Vers mal. Ja.
Aber ohne die Werke ist der Glaube nicht
stich. Ja, man muss was tun. Ja. Tu deine Handlung dort, wo du sagst, dass du es machst. Das ist sehr wichtig. Yes, das ist auch im Krishna-Bewusstsein etwas sehr, sehr Wichtiges. Wenn wir von etwas überzeugt sind, aber nicht nach dieser Überzeugung leben, nicht nach diesem Wissen leben, was wir haben, so wird dieses Wissen uns verlassen, ähnlich so wie Wasser einen Topf verlässt, in dem ein kleiner Sprung ist. Das ganze Wasser wird da rausrennen. Ist fertig? Jetzt, man muss. Das ist sehr wichtig, das, was unser Gast gesagt hat. Wenn ihr jetzt im spirituellen Leben Fortschritte machen wollt, seht nicht den Tempel als den einzigen Ort, wo ihr das macht, sondern seht euren Körper an als einen Tempel, in dem ihr lebt und residiert und indem ihr euch dann auch richtig verhält. Auch wenn ihr nicht in diesem Bhakti in unserem Tempel oder in irgendeinem anderen Tempel seid. Ja, bitteschön.
Krishna liebt ja im Herzen von jedem. Und Jesus hat auch gesagt, die größte Liebe ist, wenn einer bereit ist, sein Leben für seinen Bruder zu geben.
Mhm.
Also der höchste Bhakti.
Mhm.
Hat er auch getan.
Mhm. Ja, unser Verständnis von Nächstenliebe oder anderen zu nützen ist da auch da in unserer Tradition. Da gibt es sogar einen Hinweis. Und zwar tritt er auf als Dhruva Maharaj, ein Kaiser, der im Gottesbewusstsein verankert ist, den Tod seines Bruders Uttama recht. Der Uttama war von den Tibetanern, einige Zauber anwandten, grausam umgebracht worden. Und Dhruva war jetzt ausgezogen, um das Unrecht, was an seinem Bruder begangen wurde, zu rächen. Und er tötete viele dieser Yakshas oder Tibetaner, die dann anfingen mit mystischen Illusionen gegen ihn zu kämpfen. So, er ließ sich nicht beirren. So, zu der Zeit kam dann ein Weiser namens Svayambhuva Manu zu ihm und sagte, wusstest du nicht, dass es keinen größeren Weg gibt, den Höchsten zu erfreuen und zu erlangen, als anderen Gutes zu erweisen? Was tust du denn hier, dass du all diese Leute schlachtest? Nun, Dhruva berief sich auf einen vedischen Ausspruch, nachdem der Kaiser begangenes Unrecht selber rächen sollte, um den, der dieses Unrecht getan hatte, von seinen karmischen Reaktionen zu befreien. Aber Svayambhuva Manu sprach von einem höheren Prinzip. Er sagte, höher als das ist es, andere zu erheben, auch diejenigen, die Unrecht getan haben. Nicht? Und so ließ er dann davon ab und wandte sich dann an die Yakshas, die sich dann auch änderten. Es ist sehr einfach, jemanden zu verletzen und ihm was Böses zu sagen, aber sehr schwierig, nur jemanden bleiben zu erheben und ihm etwas Gutes zu tun. Das ist viel schwieriger. Und wir im Krishna-Bewusstsein tun das. Wir
betrachten zum Beispiel diesen Tempel gar nicht als unseren Tempel, sondern als euren Tempel, in dem wir euch, oder nicht nur euch, sondern allen eine Möglichkeit geben wollen, spirituelles Leben zu machen. Und hier, viele wissen das nicht, im Berliner Tempel haben wir ein Programm, das heißt Food for Life, wo wir Nahrungsmittel zubereiten, also schönes Prasadam, und das dann kostenlos an Bedürftige verteilen. Wir würden gerne mehr in diesem Sektor noch unternehmen, und wenn jemand interessiert ist, mitzuhelfen, weder beim Austeilen oder beim Zubereiten oder beim Finanzieren dieses Programmes, kann er sich an Chaitanya Chandra wenden. Das ist der Devotee, der übersetzt für die Devotee mit dem lila Hut. Ja, wir haben auch solche Programme, wo wir anderen Nutzen erweisen und praktisch Nächstenliebe praktizieren. Das ist sehr wichtig. Man kann das tun, indem man tatsächlich lernt, jeden als spirituelle Seele zu betrachten, als Teil Gottes, auf der spirituellen Ebene. Ja, bitte.
Ja, ich hätte mal eine Frage zur Shiva-Nachfolge. Heißt auch, dass wir ein bisschen in unserer Wochenabfolge von Meister zu Shiva übergeben wollen, in dieser Trotzdem liegen, also ich habe mir die mal angeguckt vorne, in der Bhagavad-Gita, die liegen irgendwie teilweise Jahrhunderte zwischen den einzelnen Meistern.
Ja, in der Bhagavad Gita findest du nur eine Liste von den prominentesten Meistern, die herausgeragt haben, indem sie entweder unter sehr schwierigen Umständen dieses spirituelle Wissen praktiziert und auch weitergereicht haben, oder sie haben herausgereicht dadurch, dass sie ein sehr starkes Maß an spiritueller Verwirklichung hatten, was sie also von anderen unterschieden haben. Aber es ist eine, also die Liste, die erstreckt sich nicht über 5000 Jahre, die du da siehst, nicht? Ja. Ein anderer Punkt ist ein sehr interessanter Punkt. Der ist allerdings sehr interessant. Zwar siehst du einen entscheidenden Sprung. In der Liste sind nicht die Jahre angegeben, zu denen diese spirituellen Meister gelebt haben. Aber es gibt einen entscheidenden Sprung zwischen Vyasadev und Madhvacharya. Und zwar ist das ein Sprung von 1000 Jahren oder mehreren tausend Jahren. Wie viel genau? 4000 Jahren. Also da ist so ein Sprung da. Nun, das heißt nicht, dass niemand da gewesen war in diesem Sprung. Aber trotzdem, auch diese direkte Beziehung, Vyasadeva und Madhvacharya, ist da. Und zwar ist Madhvacharya in den Himalaya gegangen, wo er in den Himalaya Gebirgen Vyasadeva aufgesucht hat. Und die Art und Weise, wie er gegangen ist und wo er hingegangen ist im Himalaya, lässt auf eine sehr interessante Sache schließen. Es wird nämlich beschrieben, dass er in den höchsten Regionen des Himalayas, in den Ashram, das ist die Einsiedelei von Vyasadeva, eintrat, und dass dort Gras wuchs, Hirsche gingen und Bäche rieselten, oder wie sagt man? Rieselten, also flossen. Und es wird also von einem schönen Klima gesprochen, sehr angenehm, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Wir fragen uns natürlich, wo ist dieser Vyasadeva im Himalaya? Das liegt ja schon über der Latschenkiefergrenze. Da wachsen doch keine solche schönen Bäume mehr wie Sapeli-Bäume und Pilu-Früchte und so weiter, wird beschrieben. Wo existiert das? Und
die Antwort darauf ist in einer anderen Dimension. Sieh mal, in allen Traditionen, spirituellen Traditionen, erzählt man von diesen Orten. Zum Beispiel im tibetanischen Buddhismus, bin ich mir gar nicht sicher, ob es der tibetanische ist, in irgendeinem Zweig des Buddhismus erzählt man von Shambhala. Schon mal gehört? So ein Land, was im Himalaya liegen soll, wo man nicht stirbt und wo es angenehm ist und wo also der nächste Buddha daraus hervorgeht. So eine Forschungsexpedition hat einmal versucht, dieses Shambhala zu finden, was ja auf alten buddhistischen Karten auch angegeben wird, wo es ungefähr liegt. Und ein Professor hat also diesen Weg, dieses Forschungsteam angeführt, und er kam dann auf Lamas, die ihm sagten, sie wären schon in Shambhala gewesen. Und der eine sagte, ja, ich ging nach Shambhala und erreichte Shambhala dann im Traum. Dann traf er viel später, viel höher, einen anderen Lama, der sagte, ich bin auch nach Shambhala gegangen. Und zwar ging ich und traf dann eine Frau, die total anders aussah als die Mädchen der Region. Und sie nahm mich mit liebevollen Lächeln und verschluckte mich, worauf ich geboren wurde, aus ihrem Schoß in einem neuen Körper. Und in dem Körper ging ich zu Shambhala. So, der Professor war sich ein bisschen bewusst über die buddhistische Gedankenwelt, wo man auch von anderen Dimensionen weiß. Zum Beispiel eine Dimension, die wir alle kennen, sind diese Höllen, in denen man bestraft wird für seine Situation. Das hat ja auch das Christentum übernommen, dieses Konzept. Und das sind Orte, wo nicht also Feuer mit bestimmten Grad Celsius brennt, sondern es sind feinstoffliche Regionen, die in dem Bereich des Subtilen sind. So hat auch Madhvacharya, als er Vyasadeva aufsuchte, Vyasadeva in einer anderen Dimension besucht, einer spirituellen Dimension. Das bringt uns natürlich zu sehr interessanten Spekulationen. Wir könnten jetzt über Einsteins parallele Welten sprechen und Zeit einführen als eine neue Dimension und so weiter und so fort. Aber hier in diesem Kreis, um nicht zu sehr die Köpfe zu rauchen zu bringen, möchte ich nur auf eines darauf hinweisen, dass wenn wir uns mit spirituellen Themen befassen, wir auch eine andere Dimension oder von einer anderen Wirklichkeit sprechen, von wo diese Schülernachfolge geht. Zum Beispiel, ich selber habe einen spirituellen Meister, Srila Prabhupada, der vor jetzt 1977, das ist zurückgedacht, was ja schon so war gerade wie gestern, 7 Jahre, nicht? 1977? Was? Oh, schon mehr noch, 5, sorry, mein Zahlen, Umgang mit Zahlen ist nicht sehr bemerkenswert. Vor 15 Jahren hat er den Körper verlassen, aber wir als seine Schüler haben nicht den Eindruck, die Unterweisung und die Führung, er hätte aufgehört damit. Nur ist diese Verbindung in einer anderen Wirklichkeit als in der grobstofflichen Wirklichkeit, wo man sagt, hallo Nachbar, klingel doch nicht immer an meiner Tür, sondern an deiner, wenn du nachts ein bisschen betrunken nach Hause kommst. Nicht? Also das ist in einer anderen Wirklichkeit dann, in einer anderen Dimension. Aber das sind alles interessante Themen. Ja, heute haben wir ein bisschen unseren mystischen Tag, also muss auch was sein. Das ist ein sehr tiefes Bereich, wo man sich mit befassen kann. Gut, ich würde sagen, dass wir, weil wir heute noch ein wirklich
exquisites Theaterstück, das schon mit dem Prädikat besonders wertvoll ausgezeichnet wurde, vor uns haben, wollen wir hier enden und dann das Festmahl nehmen. Hare Krishna, vielen Dank.